Ich möchte, ich hoffe, ich komme durch jetzt, etwas sagen, einmal zu dem Thema Regionalentwicklung und Change Management, weil ich hatte jetzt eben wahrgenommen, Sie definieren Change Management mehr wirtschaftlich. Das tue ich nicht. Ich glaube, ich verstehe das mehr so in dem Sinne, dass es um Veränderungsprozesse geht. Transformationsprozesse aus verschiedenen Perspektiven möchte ich nochmal angucken, nämlich einmal von innen und von außen. Dann die Anforderungen an Regionalmanagement in Praxis und ein paar Beispiele. Und die Herausforderungen aus meiner Sicht und ein Fazit habe ich mitgebracht. Ja, warum brauchen wir das eigentlich, dieses Change Management? Ich denke, das kann natürlich einerseits ein Selbstzweck sein, aber das, was für unsere Arbeit, für unser Büro besonders wichtig ist, ist sozusagen diese Herausforderung im Umgang mit knapper werdenden Ressourcen, mit der Frage, wie können wir eigentlich unser Lebensumfeld, unsere Lebens- und Wirtschaftsweise zukunftsfähig gestalten und dabei auch ernsthaft, dauerhaft tragfähige Lösungen finden. Ganz kleines Beispiel, nur es geht halt einmal immer in der Regionalentwicklung darum, Fördergelder zu verbrauchen, weil sie eben da sind und dann werden gerne Straßen gebaut, weil man das als nächstliegendes umsetzen kann. Und wir möchten eben genau diese Diskussion dahin bringen, zu sagen, okay, wie können wir diese Fördergelder optimal einsetzen, um diese Region für die Zukunft vorzubereiten. Und da suchen wir natürlich, wer sind sozusagen die Ermöglicher für solche Dinge. Wer sind die Promotoren, die Umsetzer, diejenigen, die solche Prozesse initiieren? Und wir befassen uns natürlich bei der Thematik auch immer mit der Frage, was sind denn jetzt gerade Zukunftstrends, mit denen sich so eine Region auseinandersetzen muss? Von der Internetisierung hin über die Feminisierung der Wirtschaft bis hin zur Frage eben auch der Peak Oil oder ähnlicher Dinge. Von daher ist sozusagen das Thema Leitbild, das Ausrichten einer Region auf die Zukunftsfähigkeit in unserem Sinne besonders wichtig. Ja, die Insicht auf so einen Transformationsprozess, das ist so, das ist so ein Bild, was ich im Internet gefunden habe. Der macht mich, was ich will. Ich glaube, was auch ein bisschen widerspiegelt, was Sie eben gesagt haben, ne, diese Komplexität, mit der man sich auseinandersetzt, wenn man in so einem Prozess ist, welches Thema soll ich auswählen sozusagen? Was ist jetzt gerade wichtig? Worauf fokussiere ich meine Arbeit? Welche eigenen Fähigkeiten habe ich überhaupt, um aus diesem Gewusel sozusagen die Dinge rauszufiltern, die regional wichtig sind? Mit wem mache ich das zusammen? Wie gehe ich davor? Das heißt, ich bin sofort bei der Aufgabe des Managens komplexer Prozesse und da stellt sich dann wieder die Frage, auch wie kann man denn diese Strukturen durchschauen, die ich in so einer Region habe? Wer hat hier was zu sagen, wer nicht? Wie kriege ich mein Thema platziert? Und ist das überhaupt mein Thema? Oder sollte ich nicht das Thema der Region platzieren? Und wie viel von mir persönlich als, sage ich jetzt mal, Transformationspilotin bringe ich ein oder halte ich auch raus? Das heißt, es geht ganz stark eben um die Gestaltung und Organisation solcher Prozesse und da muss man sich eben auch fragen, steuere ich oder stehe ich hinten und gebe immer mal einen Tipp und dann gucken wir mal, wie es geht und wenn es nicht gut läuft, dann fangen wir wieder von vorne an. Also ich denke, das ist so die Herausforderung in diesen sehr komplexen Prozessen und was ich als Hypothese eben mitbringe, ist etwas Plattes, es ist eine Frage, sozusagen der Perspektive. Ich kann ganz unterschiedlich auf regionale Entwicklungsprozesse gucken. Ich kann mich sehr stark an den Fördergeldern orientieren. Das tun auch manche Regionalentwickler. Und dann werden eben die Projekte umgesetzt, die gefördert werden. Wir tun das eher nicht. Wir machen lieber ein Leitbild für die gesamte Region und nehmen dann die Projekte heraus, die man fördern kann. Aber versuchen eben auch andere Projekte umzusetzen, die für die Region von Relevanz sind. Das heißt, wir möchten schon mit den Menschen aus der Region tatsächlich an den Zielen arbeiten, die zum einen sich aus den Entwicklungen der Zukunft ergeben, sprich zum Beispiel Peak Oil, die Frage, was kommt nach dem Öl, wie gehen wir da vor, oder wie gehen wir mit der Frage des demografischen Wandels vor und auf der anderen Seite, aber natürlich schon auch gucken, wie wird das denn finanzierbar? Wie können wir das Innovative mit dem, was jetzt eigentlich machbar ist, verbinden? Und da muss man sich eben durch dieses Gewühl so ein bisschen durcharbeiten und einen eigenen Kompass tragen für diese Dinge, damit man mit den Menschen in der Region auch resonanzfähig ist. Und was dabei eben ganz wichtig ist, ist einmal die Orientierung durch Ziele, durch Leitbilder, durch gemeinsame Fokussierungen auf bestimmte Themen, aber auch der Austausch mit anderen. Wir sind sehr, sehr stark im Gespräch mit anderen Akteuren, die sich mit innovativen Themen befassen, die aber auch im Regionalmanagement tätig sind, vernetzen uns sehr viel, um uns selber auch immer wieder zu justieren, denn wir haben die Weisheit ja auch nicht mit Löffeln gefressen, sondern wir sind da genauso im Suchprozess wie alle anderen auch. Wenn man jetzt von außen mal auf so einen Prozess guckt, dann scheint er ja immer relativ einfach zu sein. Also man hat, ich habe jetzt hier mal, weil ich fand das Bild so schön, die Entpuppungsphase eines Schmetterlings genommen, weil das, glaube ich, so das ist, was man ja gerne möchte, wenn man in diesen Prozessen arbeitet. Man hat so eine Vision, wie soll es mal sein, und auf dem Weg dahin bewegt man sich durch ganz viele verschiedene Phasen und ganz viele Dinge durchlaufen, und das wiederholt sich in so einer kontinuierlichen Entwicklung zur Verbesserung. So ist es jedenfalls in der Theorie, und das versuchen wir auch in der Praxis umzusetzen. Und das, was eben in der Innensicht so komplex da sich darstellt, ist, wenn man dann von außen auf so einen Prozess guckt, viel einfacher zu sortieren, weil man den Abstand hat und weil man nicht so sehr drinsteckt. Und deshalb ist es ganz schön, wenn man als Büro, so wie wir, in so eine Region reinkommt, nicht als Regionalmanager direkt drinsteckt und angestellt ist, sondern wir kommen von außen rein und können uns sozusagen einen Großteil dieser Komplexität vor Ort wegdenken, weil den sehen wir nicht, den kennen wir nicht, und das macht es für uns wesentlich übersichtlicher, in den Regionen zu arbeiten. Manchmal hat man natürlich Informationsdefizite dadurch, die müssen wir uns dann erarbeiten, aber im Großen und Ganzen ist das ganz schön, wenn man von außen auch reinkommt in die Region. Was dabei immer zu beachten ist, dass man, das ist so etwas, was wir oft mitbekommen, dass es Frustrationen gibt, wenn man ein Ziel vor Augen hat und gleichzeitig passiert noch das, was man eigentlich gar nicht will. Und ich glaube, da brauchen eben Menschen, die in dieser Arbeit tätig sind, eine hohe Frustrationstoleranz. Und das sollte auf jeden Fall auch ein Bestandteil des Studiums sein, zu sagen, ich mache weiter, auch wenn es nicht so genau läuft. Oder während ich über nachhaltige Entwicklung rede, wird hier noch der große Fluss begradigt oder wie auch immer. Also da muss man, glaube ich, das Ziel im Auge behalten und an den Dingen weiterarbeiten. Das kann man in so komplexen Systemen natürlich nicht ausschalten, dass die Dinge gleichzeitig passieren. Eine Gärtnerweisheit, die Gerald Hüther immer gerne zitiert, die ich finde für diese Arbeit, die ich tue, eigentlich ja leitend ist. Also Pflanzen wachsen nicht schneller, weil man an ihnen zieht. Das ist genau das, was wir in der regionalen Entwicklung oder im Change Management immer wieder erleben. Ich kann die Bedingungen für einen Wandel im Denken schaffen. Ich kann Informationen geben, ich kann die Menschen dabei unterstützen, aber sozusagen der Gedankenwandel passiert in den Köpfen selbst. Und dafür muss ich Interesse schaffen, ich muss die Menschen auch dafür begeistern können. Und wenn mir das nicht gelingt, dann wird es wesentlich schwieriger, diese Wandelprozesse zu initiieren. Ja, wenn ich gucke, welche Anforderungen in diesem Bereich dann an solche Transformationspiloten zu stellen sind, denke ich, sie müssen schon die Fähigkeit haben, Netzwerke aufzubauen, also auch Bündnisse schaffen, Lobbys für die entsprechenden Themen, die die Region sich gestellt hat, und diese auch pflegen und unterstützen können. Aber auch die Rollen identifizieren. Ich befinde mich jetzt, meinetwegen, in der Verwaltung. Was bedeutet das eigentlich? Da finde ich schön, wenn es diesen lebensweltlichen Bezug gibt, damit die zukünftigen Lernenden auch ein Verständnis dafür entwickeln können, welche Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich in der Verwaltung arbeite? Wie weit kann ich gehen? Wo habe ich Grenzen? Oder wenn ich als Unternehmer denke, oder als Jugendlicher, oder als Verein, oder wie auch immer. Also da gibt es so viele Rollen, und die muss man verstehen, identifizieren und sich auch hineinversetzen können. Selbstorganisation und Entwicklungspotenziale fördern ist so ein Punkt, wo ich denke, Selbstorganisation findet jeden Tag statt, Aber wir müssen die Potenziale entdecken, die wir brauchen, um ein Ziel zu verfolgen. Und das mögen dann nochmal ganz andere Akteure, nochmal ganz andere Rollen sein. Das ist vielleicht dann nicht der erste Vorsitzende, den wir da brauchen, weil der anders denkt, sondern wir brauchen den zweiten Vorsitzenden und die sogenannte Community of Practice, die der hat, also sprich seine Netzwerke, die er nutzt, wenn er mit Leuten in Kontakt treten möchte oder sie und ja, sich selber informieren will. Das heißt, wir brauchen auch so ein Gespür dafür, mit wem können wir diese Themen vorantreiben, die sich die Region gesetzt hat. Und was ich eben schon sagte, daran arbeiten, optimale Entwicklungsbedingungen für diesen Veränderungsprozess zu schaffen, ist eine wichtige Voraussetzung. Aber das kann man natürlich nicht als einzelner Mensch, sondern da muss man viele Leute ins Boot bekommen. Und das heißt also vorher eben auch diese Netzwerke mit aufbauen. Wenn wir jetzt schauen, haben wir so vier große Punkte, die mir persönlich eingefallen sind. Das ist einmal das Thema der Haltung. Und da finde ich eben, es ist ganz wichtig, empathiefähig zu sein, also sich wirklich in andere hineinzuversetzen und ein systemisches Prozessverständnis zu haben. Wir bei uns betrachten Regionen, Kommunen, also soziale Netzwerke wie ein lebendes Wesen. Und so gehen wir auch darauf zu. Ich möchte es erstmal kennenlernen, bevor ich mit ihm arbeite. Ich informiere mich darüber und ich gehe auch immer davon aus, dass es für Überraschungen gut ist und dass es nicht tut, was ich mir vorstelle, sondern dass es eben selbst motiviert ist und eigene Ideen hat. Und die muss ich sehr ernst nehmen. Ich kann nicht in eine Kommune gehen und sagen, so jetzt machen wir das. Das wird umgesetzt, auch nicht, wenn es einen Arbeitskreis dafür gibt, weil es immer noch ganz viele andere Menschen gibt, die ich dafür brauche, die das unterstützen müssen. Von daher brauche ich, glaube ich, in der Rolle auch eine gewisse Charakterfestigkeit. Ich muss mich mit Kritik auseinandersetzen können. Das wurde ja hier eben auch schon gesagt. Also streiten Sie, geben Sie uns eine Rückmeldung und damit muss man umgehen können. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Qualifizierung, die man da hat. Und man muss authentisch sein, also man muss glaubwürdig sein. Wenn man über was redet, was man selber nicht glaubt, dann kann man diesen Job, glaube ich, gleich an den Nagel hängen. Teamfähig muss man sein und man muss Menschen eben, wie sagte ich eben schon, ihre Eigendynamik akzeptieren. Über die Methoden möchte ich mich nicht so lange auslassen. Da gibt es so viel Information, die man sich aneignen kann, die man lernen kann, die man dafür braucht. Das ist, glaube ich, überhaupt heutzutage nicht das Thema und da gibt es kaum ein Wissensdefizit. Es gibt Methoden, die Land am Meer, die man dann, wenn man weiß, was man will, auch findet. Genauso ist es eigentlich mit dem Wissen. Ich würde nur noch gerne ergänzen, dass es aus meiner Sicht für mich nochmal ganz wichtig war, eben mich mit der systemischen Entwicklung von sozialen Systemen zu befassen, also diesem Verständnis, wie so ein System sich aufbaut und wie ich mich darin zurechtfinde. Und dass es ganz wichtig war, auch so einen neurowissenschaftlichen Einblick in das Denken der Menschen zu bekommen. Also so ein Hintergrund in der Auseinandersetzung mit Gerald Hüther häufig, nochmal nachzudenken, was heißt das denn jetzt? Und was mir diese Diskussion gebracht hat, ist, dass ich glaube, dass man noch viel mehr akzeptieren muss, dass Menschen nur mitmachen, wenn sie einen Sinn in den Dingen erkennen. Das wurde schon in den 80ern gesagt, schon in den 90ern gesagt, aber ich glaube, wir haben es immer noch nicht so richtig verstanden, was das eigentlich bedeutet. Also die Dinge müssen für die Menschen Sinn machen. Und solange wir das nicht erreichen, haben wir das Thema nicht platziert. Das, was wir kommunizieren wollen. Bei uns ist es zum Beispiel ganz stark die Frage, wie können wir eine Region nachhaltig und zukunftsfähig ausrichten. Beispiel nochmal für die Landwirte im Biosphärenreservat Rhön macht die Ausweisung der Kern- und Pflegezone im Moment überhaupt keinen Sinn. Aber das wird gewünscht vom Ministerium, weil die UNESCO sagt, wenn ihr das jetzt nicht schafft, das auszuweisen, ist die Anerkennung des Biosphärenreservates in Gefahr. Also wird darüber diskutiert. Die Landwirte sagen aber, wenn wir jetzt noch mehr Flächen ausweisen, haben wir Einnahmeverluste. Das kann ich sozusagen ökonomisch nicht mehr darstellen. Also macht es für sie im ersten Moment gar keinen Sinn. Warum sollen sie sich daran beteiligen und sie gehen auf die Barrikaden? Ich kann die nur mitnehmen, wenn ich das schaffe, ihnen das zu kommunizieren. Und das ist eine riesen Herausforderung bei Nachhaltigkeitsthemen. Und da muss man immer wieder ran, und wir arbeiten schon fast ein Vierteljahr länger an dem Prozess als geplant, weil eben immer wieder diese Diskussionen entstehen, warum sollen wir das machen. Und von daher glaube ich, ist das ganz, ganz wichtig, Menschen, sonst kann man sagen, okay, ihr müsst euch so ausrichten, das wird per Gesetz festgelegt und dann ist das so, da braucht man die Diskussion nicht zu führen. Wenn wir aber wollen, dass wir Menschen mitnehmen, ist das eine wichtige Voraussetzung. Und ein Beispiel habe ich genannt. Ich war gestern zum Beispiel in Göttingen und durfte da einen Vortrag zum Thema Beteiligung halten. Und die Leute haben sich so auf die Verwaltung eingeschossen, dass die Verwaltung nicht bereit ist, zum Beispiel sich zu beteiligen. Und die Verwaltung hat kein Interesse daran. Und das interessiert die sowieso alles nicht, was die Bürger wollen. Und das sähe man ja an verschiedenen Beispielen. Und ich habe gefragt, ob sie denn mal versucht hätten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Da saß noch eine Dame aus der Verwaltung, die dann sagte, also ich finde Beteiligung total wichtig und ich wäre auch offen dafür, miteinander zu reden. Wir haben dann eigentlich die meiste Zeit über die Frage der Haltung diskutiert. Und ob man sich jetzt immer an den Negativbeispielen festbeißt oder ob man sich nicht an dem orientiert, was in der Stadt schon geklappt hat und was gut geklappt hat und was vielleicht in diese Richtung geht und ob man daran nicht auch lernen sollte. Und das war so das Fazit aller, dass sie das jetzt mal versuchen wollen und überlegen wollen, wo finden sie Beispiele, wie können sie mit dem Flächennutzungsplan umgehen, den sie ausgestalten wollen. Das heißt, letztlich liegt es nicht daran, was wir wissen und meistens auch nicht mal daran, was wir können, sondern an der Frage, wie gehen wir aufeinander zu und wie reden wir miteinander. Und da brauchen, glaube ich, Leute, die in solche Prozesse gehen, eine ganz, ganz hohe Bereitschaft, sich auch anzuhören, was die anderen zu sagen haben und das ernst zu nehmen und nicht zu sagen, die wissen nichts, die können nichts oder die wollen das nicht und fertig. Ich würde noch gerne auf Barnsdorf kurz eingehen, da habe ich gedacht, das ist ganz gut dokumentiert, da wollte ich jetzt nicht ganz so viel sagen, aber da war eine Kaserne, die wurde geschlossen. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet für die Kommune, Angst vor Verlust vor Wirtschaftskraft und so weiter. Und diese hohe Frustration hat dann dazu geführt, dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt hier was ändern. Und als der Bürgermeister mit uns Kontakt kam, war sein Ziel, die Kaserne wieder zu beleben. Das wussten wir, das hat er auch immer gesagt. Und unser Ziel war aber, nachhaltiges Flächenmanagement einzuführen. Und das haben wir dann in einem Forschungsprojekt im Rahmen Refina mal ausprobieren dürfen. Und wir hatten 3 Jahre Zeit und wir konnten eben ganz viele Aktivitäten machen. Ich gehe mal kurz hier weiter. Das war sozusagen unser Instrumentenmix hier von Infoveranstaltungen, narrativen Interviews, Zukunftswerkstätten, Tag der partizipativ vorbereiteter Tag der offenen Tür bis hin zu Feuerwehr-Workshops, die nichts mit dem Thema erstmal zu tun hatten, über Podiumsdiskussionen der Einrichtung eines Einwohnerbeirates und. Also wir haben 3 Jahre dort gearbeitet und in diesen 3 Jahren konnten wir das schaffen, die Kaserne zu vermarkten, das war ja das Ziel von allen, aber auch das Thema Nachhaltigkeit zu platzieren und gemeinsam mit vereinten Kräften ein Leitbild zu entwickeln, das auf Nachhaltigkeit orientiert ist. Und wir haben viel gestritten in diesem Prozess und wir hatten halt diese Zeit, auch viel miteinander zu streiten. Unsere Rolle war es, den Bürgermeister immer wieder auf den Pott zu setzen, sag ich mal so ganz salopp in Norddeutsch. Wenn er in alte Verhaltensweisen zurückfiel zum Beispiel und die Ausweisung für den Flächennutzungsplan wieder so klein ankündigte, damit auch bloß kein Bürger kommt, haben wir ihn gebeten, das eben ganz groß in die Presse zu setzen und wirklich mit den Leuten mal ernsthaft zu diskutieren. Und er hat sich dann darauf eingelassen und er wurde auch sozusagen immer wieder positiv überrascht. Und diese guten Erfahrungen, die die gemacht haben, haben inzwischen dazu geführt, dass die Gemeinde schon fast ein bisschen nachhaltigkeitsverrückt geworden ist. Also das liegt aber wirklich an diesem Bürgermeister, der das auch treibt und trägt und seine Leute mitnimmt und sozusagen der optimale Change Agent für diese Prozesse war. Und das ist im Internet dokumentiert und ansonsten nehme ich den falsch um. Entschuldigung. Ja. Genau, das habe ich schon gesagt. Das heißt, also so optimale Entwicklungsbedingungen zu schaffen, heißt auch eine große Transparenz herzustellen. Ich Ich muss also mich auch damit befassen, Öffentlichkeit herzustellen für diese Aktivitäten. Es braucht einen Kümmerer, ob das jemand ist, der Transformationspilot ist oder ob der jemanden findet, der das ist, das spielt ja keine Rolle. Aber es braucht es. Eine Anerkennungskultur und viele Ressourcen in der Region werden benötigt. Und mit all diesen ganzen Dingen, die da stehen, bis hin zu Business Management oder Orientierung geben, muss sich diese Person, die Sie als Transformationspiloten ausbilden möchten, befassen und muss das auch ernsthaft mittragen und kommunizieren wollen. Und ja, von daher glaube ich, ist es ganz wichtig, so Menschen auch zu qualifizieren, Muster zu erkennen, also regionale Entwicklungsmuster. Und je mehr man in der Praxis ist, und je mehr man mit der Praxis sich austauscht, umso eher kriegt man auch ein Gefühl für die, einmal die Individualität in Regionen, aber auch natürlich über gleiche Entwicklungsabläufe, die halt immer wieder vorkommen und kann sich dann daran entwickeln. Ich glaube, es ist die Haltung auch des Ermöglichens und nicht des Wissens, wie es geht, sondern zu gucken, was wollt ihr, passt das sozusagen zu gemeinsam erarbeiteten Zielsetzungen und wie kann ich unterstützen? Und da muss man sich oft auch zurücknehmen. Kleines Beispiel, wir hatten in einem Regionalmanagement ein Projekt Elmer, das war ein Projekt, was so einen elektronischen Marktplatz schaffen sollte, damit die alle sich besser verständigen, damit Leute eine eigene E-Mail bekommen mit Foren und als Web 2.0 basiert. Das ist dreimal in die lokale Aktionsgruppe gekommen, wird dreimal abgelehnt, brauchen wir nicht. Und nach dem dritten Mal sagte dann bei der vierten LAG-Sitzung eine, aber ich weiß gar nicht, wie ich mein Projekt vermarkten soll. Irgendwie brauchen wir hier so einen Internetauftritt. Und da sind wir echt fast zusammengebrochen. Aber es ist so, die machen das erst, die Menschen, wenn sie das mit Sinn verbinden. Und das hat für sie keinen Sinn gemacht, weil sie es nicht kennen, weil sie es nicht interessiert. Und die Zeit für Elmer war eben noch nicht reif. So ist es, das muss man dann akzeptieren. Und das meine ich mit dem Ermöglichen. Man kann nicht an den Pflanzen ziehen, damit sie schneller wachsen. Katalysatorfunktion ist natürlich schon das, was man gerne hätte, manchmal Prozesse zu beschleunigen. Da muss man dran arbeiten, aber es hat eben Grenzen. Organisation ist manchmal schon so, wie als wenn man Wasser anfasst. Ne? Man kriegt die Leute rein in die Prozesse, aber irgendwie sind sie auch sehr flüchtig, weil die Menschen sich ja nicht andauernd, also wenn sie hier immer wieder kommen und das über Jahre und schon zum 11. Mal, ist das schon was sehr Besonderes. Das ist regional nicht immer so hinzukriegen. Und da ist dann auch so eine Organisationsidee, eine feste Struktur offensichtlich geworden und das ist immer ein großer Erfolg in der regionalen Entwicklung. Konflikte muss ich, glaube ich, auch nicht drauf eingehen. Ich finde Zeit nochmal ganz wichtig. Zeit ist so ein Thema, das war für mich so der größte Lerneffekt. In den 80ern sagte man, Entwicklungspolitik bringt nichts. Nach 3 Jahren hat man geguckt, aus dem Projekt ist nichts geworden. Wir müssen das Geld zurückgeben oder man kann das nicht mehr machen. Und da hat sich letztlich gezeigt, dass Menschen, die 15 Jahre später in die Region gefahren sind, festgestellt haben, dass ganz viel daraus entstanden ist. Aber eben nicht in 3 Jahren, sondern in 15 Jahren. Das heißt, wir müssen, glaube ich, auch nochmal eine Zeitrhythmen andenken. Das heißt, ich schon fast mal letzte Folie. Man muss nicht alles wissen, aber man muss auf jeden Fall Leute kennen, die was wissen, damit man sich sozusagen das Wissen dann aneignen kann, wenn man es braucht. Das heißt, auch die Studenten sollten sich schon breit vernetzen und schauen, woher sie auch Wissen bekommen können, wenn sie später dann arbeiten oder wenn sie schon in der Arbeit stecken, das spezifische Wissen erhalten. Die Bereitschaft, Komplexität anzuerkennen, sie aber auch zu reduzieren und in bearbeitbare Module einzubauen. Dieses Thema Musterbildung, also Zeitmuster zu erkennen. Jeder Prozess hat eigene Zeitmuster. Es gibt schnelle Regionen, es gibt langsame Regionen, es gibt griffige Kommunen und es gibt sehr konstruktive, wie Menschen, so ist jedes soziale Netzwerk auch sehr eigen und da muss man sich drauf einlassen. Den Blick fürs emergente Ganze, Emergenz, die Summe ist mehr, das Ganze ist mehr als die Summe aller Teile, das heißt auch immer so ein bisschen suchen nach dem Mehrwert, der entstehen kann, also nicht nur das Ziel vor Augen haben, sondern auch nochmal hinter die Kulisse gucken und schauen, wenn wir jetzt das zusammen machen, wo gibt es noch so Zusatzeffekte, die meistens sehr spannend sind. Empathiefähig, habe ich schon alles gesagt, muss ich nicht wiederholen. Und dann habe ich mir so überlegt, das ist, glaube ich, das Wichtigste dabei ist, den Transformationspiloten von ihrer Arbeit begeistert und auch die Transformation gemeistert.